Wir haben heute Abend das Thema, das nicht einfache Thema, die sieben Zornschalen Gottes. Offenbarung 16. Wir wissen ja, in der Offenbarung gibt es verschiedene Reihen von Gerichten in ständiger Steigerung. Am Anfang standen die Siegelgerichte. Aus dem siebten Siegel ging dann hervor die Reihe der Posaunen- oder Trompetengerichte. Und aus der siebten Posaune geht nun hervor die Reihe der sieben Zornschalengerichte. Aber es wird immer wieder eingeblendet, die Gemeinde der Erlösten, die schon entrückt ist zur Zeit der siebten Posaune, die im Himmel den Herrn preist mit den Harfen, wie es immer wieder schon beschrieben war, in diesem Lied des Lammes, von dem wir heute Morgen gehört haben, in Kapitel 15. Aber nun, die Zornglut Gottes ist entbrannt, Rauch steigt auf in seinem Tempel, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich und niemand kann in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet sind. So haben wir am Schluss von Kapitel 15 gehört. Nun lese ich Kapitel 16. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen, und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Oder auch, es ist geworden. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städte der Heidenvölker fielen und Babylon der Großen wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. und jede Insel entfloh, und es waren keine Berge mehr zu finden. Und ein großer Hagel wie mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir haben diese Worte Gottes gehört aus der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus an seinen Apostel Johannes. Und wir haben gehört von diesen sieben letzten Plagen. Es sind die letzten Plagen. Es ist die Vollendung des Zornes Gottes. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und in schnellem Ablauf, in einem Staccato-Rhythmus, gehen diese Plagen über die von Gott abgefallene Welt hinweg. Die Welt des Antichristen und seines falschen Propheten. Wie gut, dass die Gemeinde nicht mehr das miterleben muss, sondern Gott schon im Himmel loben darf zu dieser Zeit. Aber wie schlimm für die Menschen, die nicht Buße getan haben, die jetzt immer noch mehr lästern, die das Mahlzeichen des Tieres tragen und die sein Bild anbeten. Sie wird dieses Gericht volltreffen. Aber der Herr hat die Tage verkürzt um der Auserwählten willen, dass sie das nicht mehr erleben müssen. Aber in dieser Zeit, wenn dann die Schlacht von Harmagedon erfolgt, wir haben es gehört, wird sich Israel bekehren. Wird gemäß Sacharja 12 bis 14 Israel auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Ich komme darauf noch zurück. Und es ist die Vorbereitung des tausendjährigen Reiches, wenn die entrückte Gemeinde und Israel dann auch die Erlösten aus Israel dann herrschen werden mit Christus über die erneuerte Erde, die hier gereinigt wird durch diese kosmischen Katastrophen, die da beschrieben sind. Denn wir wissen ja, vor dem neuen Himmel und der neuen Erde, die in Offenbarung 21 beschrieben werden, kommt erst noch die Schlacht von Harmagedon, dann die Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreiches Jesu Christi auf Erden, Offenbarung 20, 1 bis 6. Dann wird Satan noch einmal losgelassen. Gog und Magog machen einen letzten Aufstand und eine Prüfung, ob wirklich alle, die im tausendjährigen Reich gelebt haben, den Herrn lieb haben oder nicht. Und nachdem diese Prüfung durchgeführt ist, dann wird das jüngste Gericht erfolgen über die Ungläubigen, die nicht in die erste Auferstehung des Lebens kommen durften, sondern die müssen dann die Auferstehung des Gerichts erleben und werden gerichtet nach ihren Werken. So heißt es in Offenbarung 20. Nun, wenn wir betrachten diese sieben Zornschalengerichte und vergleichen mit den vorausgegangenen sieben Posaunengerichten, sehen wir interessante Parallelen. Übrigens auch mit den Plagen in Ägypten im 2. Mosebuch. Darauf komme ich auch noch zurück. Wir sehen, dass sowohl bei den Posaunengerichten als auch bei den Schalengerichten es eine Einführung in diese Gerichte gibt. Dass es in beiden Fällen ein Vorspiel im Himmel gibt, nämlich bei den Posaunengerichten, die Gebete der Heiligen, die sagen, wie lange noch, o Herr? Und bei den Schalengerichten das Lied der Sieger, das wir in Kapitel 15 gehört haben. Und dann die einzelnen Plagen. Bei den Posaunen besteht die erste Plage darin, dass gewissermaßen aufgrund der Gebete der vollendeten Märtyrer, aufgrund dieser Gebete, Herr, wann greifst du ein, und ihr Blut, ja, das geflossen ist, das wird praktisch verwandelt, hier dann symbolisch direkt in Feuer und Hagel, die auf die Erde geworfen werden. Und bei der ersten Posaune ist ja ein Drittel der Bäume verbrannt und alles grüne Gras, so nachzulesen in Offenbarung 8. Nun aber beim ersten Zornschalengericht wird die Schale direkt auf die Erde gegossen und bringen Geschwüre auf die Menschen. Also bei der Trompete oder Posaune wird Hagel und Feuer auf die Erde geworfen und nun die Schale selber. Und nun geht es aber direkt an die Menschen. Es ging auch schon bei den anderen Gerichten an die Menschen, aber nun in besonderer Weise, und zwar nur die, die das Mahlzeichen angenommen haben, die dann in dieser Zeit leben und nicht hinweggenommen werden konnten. Dann bei der zweiten Posaune war es so, dass ein Drittel des Meeres zu Blut wurde und ein Drittel der Meereswesen gestorben ist. Bei der zweiten Zornschale aber wird nun in der Steigerung entsprechend das ganze Meer zu Blut und alle Lebewesen im Meer starben. Wir haben es gerade gehört. Also diese Steigerung, es ist der Abbruch dessen, was ihr noch bestanden hat in der antichristlichen Welt. Dann die dritte Posaune sprach davon, dass ein Drittel der Flüsse und Quellen zu Wermut wurde, ungenießbar wurde. Und viele Menschen starben daran, die das dann getrunken haben trotzdem. Die starben daran. Nun aber werden alle Flüsse und Quellen zu Blut. Und es ist das Blut der Heiligen, das gerecht wird, wenn der Herr spricht, mein ist die Rache, die gerechte Rache Gottes. Bei der vierten Posaune war es so, dass die Sonne und die Gestirne zu einem Drittel verfinstert wurden. Nun aber wird die Sonne bei der vierten Zornschale so stark, dass sie die Menschen mit Feuer versenkt. Also dort eine Finsternis und jetzt aber wird die Kraft der Sonne verstärkt. Ja, eine ungeheure Verstärkung, was wiederum sich auf die Menschen so auswirkt, dass sie Schmerzen erleiden müssen. Bei der fünften Posaune war es so, dass Heuschrecken beschrieben wurden, die so zahlreich waren, dass sie die Sonne verfinsterten und Qualen bei den Menschen verursachten. Ich habe das ausgelegt vor einem halben Jahr als dämonische Heere, aber wohl auch Kriegsheere, die hier im Bild der Heuschrecken dargestellt wurden in Offenbarung 9, bei der fünften Posaune. Bei der fünften Zornschale nun ist auch von Finsternis die Rede, nämlich das Reich des Tieres, des Antichristen wird verfinstert, offenbart seine wahre Wesenheit, nämlich Finsternis. Und Qualen befallen wiederum die Menschen. Bei der sechsten Posaune war es so, dass die Engel, die vier Gerichtsengel, die am großen Strom Euphrat waren, losgebunden worden und ein Drittel der Menschen wurde getötet. Jetzt aber wird der große Fluss Euphrat ausgetrocknet, auch wieder der Euphrat, und es kommt zur Schlacht von Hamagedon, bei der sämtliche, also alle Feinde Gottes, fallen werden, wo es ein schreckliches Blutbad geben wird. Und die siebte Posaune, da ist der Sieg Gottes verkündet worden, die Reiche unseres Herrn sind geworden. Es kamen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und Hagel. Und so auch bei der siebten Zornschale wiederum Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und Hagel. Aber nun die Vollendung des Gerichts. Also ihr seht, es ist göttliche Weisheit, wie Gottes Wort angeordnet ist. Es hat alles genau eine Entsprechung und eine Steigerung. Es ist jeder Buchstabe, jedes Wort wichtig in der Heiligen Schrift. Inspiriert. Kein Mensch hätte das so in dieser Präzision alles niederschreiben können. Und wenn wir es dann auch mit den ägyptischen Plagen vergleichen, sehen wir auch manche Parallelen, jetzt nicht direkt im Ablauf, 1. bis 10. Plage und 1. bis 7. Zornschale, sind ja einmal 10, einmal 7, aber doch einige dieser Plagen, die bei den früheren Gerichten schon erschienen sind, wenn man etwa an die Heuschrecken und andere Dinge denken, und nun aber bei diesen Zornschalengerichten, da kommen die ägyptischen Plagen, wiederum die Beulen, die die Ägypter befallen hatten, das Blut, das Wasser, das zu Blut geworden war, die Finsternis als die vorletzte Plage vor der Tötung der Erstgeburt und auch Hagel, was dann Tod und Verderben mit sich brachte. Also auch da war es ja so, dass Pharao sein Herz verstockt hatte und man kann folgern, auch den Gott der Israeliten gelästert hatte, nichts davon wissen wollte. Und auch hier ist es so, die Menschen, die diesem neuen Pharao, Pharao ist ja auch ein Bild für den Antichristen, wenn man so will, ein Typus schon im alten Bund, die diesem Menschen huldigen und angehören, auch sie lästern Gott von diesem dämonischen Geist inspiriert und tun nicht Buße. Das haben wir mit Entsetzen gehört, als wir vorhin diese Worte Gottes gelesen haben. Ja, also diese Parallelen wollte ich euch am Anfang zur Kenntnis geben. Und nun noch einmal Vers für Vers wollen wir es näher betrachten. Vers 1, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel. Es ist die Megale, die große Stimme Gottes, die nun erschallt. Und die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Der Auftrag direkt an die ausführenden Engel, die nun auftreten. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Ja, also alle, die das angenommen haben und die noch auf Erden lebten in dieser Zeit, sie werden von einem Geschwür befallen. Nun dazu zunächst ein Blick auf die sechste Plage in Ägypten. In 2. Mose 9, Vers 8 bis 12. 2. Mose 9, 8 bis 12. Die sechste Plage, die Geschwüre. Ich lese das kurz. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron: Nehmt eure Hände voll Ofenruß, und Mose soll ihn zum Himmel werfen vor dem Pharao. Dann wird er über dem ganzen Land Ägypten zu Staub werden, und er wird zu Geschwüren werden, die als Blattern aufbrechen an Menschen und Vieh im ganzen Land Ägypten. Da nahmen sie Ofenruß und traten vor den Pharao, und Mose warf ihn zum Himmel. Da wurden Geschwüre daraus, die als Blattern aufbrachen an Menschen und Vieh, sodass die Zauberer nicht vor Mose treten konnten wegen der Geschwüre, denn die Geschwüre waren an den Zauberern ebenso wie an allen anderen Ägyptern. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt hatte. Das ist also eine ganze Parallele und natürlich auch Steigerung in der Endzeit, auch hier die Verstockung, die der Herr dann getan hat, als Pharao selber sich verstockt hat. Es gibt einen Zeitpunkt, wenn der Mensch sich dauerhaft gegen Gottes Mahnung, gegen Gottes einladendes Wort verschließt, dann kommt der Zeitpunkt, wo es kein Zurück mehr gibt. So war es beim Pharao, und dann heißt es, dass der Herr selber ihn verstockt hat und sein Gericht erwiesen hat zur Befreiung seines Volkes. Und so ist es auch hier. Die einen werden in dieses Gericht kommen, die eben nicht Buße getan haben, und die anderen werden aus dem Gericht herausgenommen sein und beim Herrn sein dürfen. Diese erste Plage, Beulen der Ägypter. Nun, wenn man das heute betrachtet, ich will jetzt nicht spekulieren, eindeutig ist, es wird ein Geschwür sein an den Anhängern des Antichristen. Sie werden also auch da schon bestraft, Schmerzen leiden, sie werden nicht gleich sterben, aber Schmerzen leiden müssen. Und trotzdem tun sie nicht Buße. Das kommt immer wieder auch in den folgenden Plagen. Hier steht es jetzt nicht, aber das ist hier schon auch vorauszusetzen. Ich möchte eine Sache nennen, die ich mal gelesen habe. Manche denken ja, und das ist nicht auszuschließen, dass eben dieses Mahlzeichen mit einem Chip, ja, einer Art Einfügung von Daten in Verbindung stehen könnte. Man hat heute diese Technik, um Menschen zu orten, überall wo sie sind, und ihre Daten einzuspeichern zur totalen Kontrolle, die ja immer mehr kommt. Ich habe gestern auch schon von der Identifikationsnummer auch beim Finanzamt gesprochen, ja, was alles jetzt sich so zusammenbraut, dass man nur noch eine Nummer ist, wo dann alle Informationen über den betreffenden Menschen gesammelt sind innerhalb eines Datenspeichers, etwa Chips. Und das kann eintätowiert werden, kann vielleicht auch irgendwann eingebrannt werden und hängt mit der Zahl des Tieres zusammen. Und da hat ein Forscher festgestellt, der selber bei der Entwicklung des Chips beteiligt war, dass das mit Lithium-Energie gespeist wird, mit so Mini-Batterien, und die sind auch krebsauslösend. Ja, wer das also trägt, bekommt früher oder später Krebs oder kann es bekommen. Ja, das ist also eine interessante Sache, diese Strahlung, die eben gleichzeitig krebsauslösend ist. Das ist jetzt eine sage ich mal, sehr irdische Erklärung, ja, die uns aber zeigt, das passt alles zusammen. Ja. Wer das Mahlzeichen annimmt, der wird ein Geschwür bekommen. Sei es jetzt wirklich auf diese Weise oder auf eine andere Weise, die noch in Gottes Zulassungsrat verborgen ist, in seinem Geheimnis. Aber ich wollte es nur mal als Illustration darstellen, wie das auch eine ganz natürliche Erklärung haben könnte, diese Geschwüre, die da aufbrechen an diesen Menschen, die das Mahlzeichen annehmen. Die Frage stellt sich an uns: Lehnen wir die Annahme des Mahlzeichens unter allen Umständen ab? Ja, möge sich jeder prüfen, das ist heilsentscheidend. Wer das annimmt, der kann nicht gerettet werden, kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Das sagt die Schrift ganz eindeutig. Dann das zweite Zornschalengericht. Der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Auch dazu lesen wir die Parallele aus 2. Mose 7, Vers 20 bis 25. Es ist die erste Plage. Da heißt es, 2. Mose 7, ab Vers 20, und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte, und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben, und der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten, und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Das heißt übrigens dann auch, dass das auch in den Trinkgefäßen war, also nicht nur im Fluss. Es gab überhaupt kein Wasser mehr, aber es war begrenzt, ja, diese Plage. Sie hörte nach einer bestimmten Zeit auf, aber dann in der Endzeit, so denke ich, ist auch zu erkennen, es wird eine sehr schnelle Steigerung sein und ein Gericht direkt aus dem anderen folgen. Die Frage ist natürlich, ob es da noch Wasservorräte gibt, die nicht betroffen sind, wenn das Meer zu Blut wird. Wir hören dann bei der dritten Zornschale, dass auch die anderen Gewässer zu Blut waren, werden. Es steht nicht da, ob in allen Trinkgefäßen und Zisternen dann sich Blut befindet, aber bei der ägyptischen Plage war es so. Deshalb denke ich, weil es immer weniger, vielleicht gar kein trinkbares Wasser mehr geben wird, dann werden die Plagen schnell aufeinander folgen, denn sonst wären die Menschen vielleicht schon dann verdurstet, bevor die nächste Plage kommt. Ja, also daraus kann man folgern, dass es auch in schneller Abfolge dann gehen wird, in dieser zweiten Hälfte der Trübsalzeit. Jedenfalls die erste Plage in Ägypten, die der zweiten Zornschale entspricht, und der dritten Zornschale, es sind ja die Gewässer zunächst im Meer und dann auch die Süßwasserquellen betroffen, die war damals begrenzt, aber hier wird sie total sein und auch bleibend ist anzunehmen. Gott entzieht dieser abgefallenen Menschheit ihre Lebensgrundlagen. Nachdem sie das Geschwür haben, werden sie kein Wasser haben, um sich zu reinigen. Sie werden kein Wasser haben, um ihren Durst zu löschen, der dann durch die sengende Sonne, wir haben es schon gehört, noch verstärkt wird. Und so auch die dritte Zornschale hier. Der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und nun kommt eine Erklärung, wieder ein Zwischeneinschub sozusagen, um zu verdeutlichen, warum Gott das tut. Er tut es nicht einfach an Lust, um Leute zu quälen, sondern es hat einen Sinn in Gottes Gerechtigkeit. Ja, es ist Gottes absolute, heilige Gerechtigkeit. Und so heißt es in Vers 5, und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Übrigens, es heißt ja nicht, der du bist und warst und kommst, sondern jetzt ist er ja in seiner vollkommenen Gerechtigkeit erschienen, hat sich geoffenbart in dieser Weise seines Gerichtes. Jetzt ist alles gekommen, die Vollendung steht jetzt unmittelbar bevor. Es muss nicht mehr erst kommen, es läuft jetzt schon in ganz schneller Weise ab. Es ist jetzt schon am Zenit, ja nicht mehr 5:12 Uhr, sondern der erste Weheengel, von dem wir gestern hörten, er steht schon im Zenit, da wo es Punkt 12 ist. Kein Aufschub mehr, keine Frist mehr, wie es auch heißt, wird keine Frist mehr sein, kein Chronos. Also keine verbleibende Zeit, sondern jetzt läuft es in schneller Abfolge. Die Wasserquellen wurden zu Blut. Aber das ist die Gerechtigkeit. Warum? Vers 6, denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Ja, wie grausam haben sie die Heiligen, die Gläubigen verfolgt. Schon von Anfang an, der erste Mörder war ja schon Kain, der seinen unschuldigen Bruder Abel ermordet hat. Gott hatte Abels Gottesdienst gnädig angesehen, aber Kains Gottesdienst nicht. Wahrscheinlich, weil er es einer falschen Herzenshaltung dargebracht hat. Nicht wirklich Gott damit dienen wollte, sondern ja vielleicht nur sein Gewissen beruhigen oder sich einen Namen machen, so kann man annehmen. Aber jedenfalls, da fängt das schon an und alle Gerechten, viele der Heiligen wurden getötet, werden auch heute, auch am heutigen Tag getötet, in mancherlei Ländern. In Offenbarung 6 sind ja ausdrücklich die Märtyrer beschrieben, die unter dem Altar liegen, die Blutzeugen oder am Altar, die rufen, wann rächst du unser Blut, wie lange noch? In Offenbarung 11, Vers 7 sind die zwei Zeugen genannt, die getötet wurden, ja, durch den Antichristen und seinen falschen Propheten und ihre Diener. Und wir lesen einmal, wo es etwas ausführlicher beschrieben wird, aus allen Jahrtausenden der Verfolgung, schon im Alten Bund, aber das kann man genauso auch auf den Neuen Bund übertragen, in Hebräer Kapitel 11, Vers 35 bis 38. Was Gläubige im Alten und Neuen Bund erlitten haben, um des Herrn willen, indem sie ihm treu geblieben sind. Es ist unfassbar, welches Leiden hier, lesen wir also Hebräer 11. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Das sind zunächst einmal die Heiligen des Alten Bundes, aber sie werden zusammen mit der erlösten Gemeinde des Neuen Bundes in die Herrlichkeit Gottes eingehen dürfen. Deshalb dieser letzte Vers in Hebräer 11. Also jedenfalls, Gottes Gerichte sind gerecht, Blut gibt er ihnen zu trinken, denn das Blut der Heiligen haben sie vergossen. Da kommt wieder etwas zum Vorschein von dem, was im Alten Testament stand, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Nur, wo der Herr Jesus in die Bresche tritt, ist dieser Kreislauf und dieses Gleichheitsprinzip, Talionsprinzip durchbrochen. Aber für den, der nicht das Opfer Jesu annimmt, bleibt diese eherne Gerechtigkeit Gottes bestehen. Ja, es wird eingefordert werden von ihm, von seinem Haupt, was er an Gottes Geboten gebrochen hat, was er gegen Gottes Liebesordnung gefrevelt hat. Und dann heißt es noch in Vers 7, Offenbarung 16, Vers 7, und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, nämlich der Altar, wo die Blutzeugen auch sich befinden. Ja, o Herr Gott, du Allmächtiger, du Allherrscher, Pantokrator, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Eine weitere Bestätigung, wenn jemand hier Zweifel haben sollte, ist das nicht grausam, was Gott hier tut, diese Zornschalen? Nein, es ist wahrhaftig und gerecht, was da geschieht. Man hört sowas heute kaum noch von den Kanzeln. Ja? Diese Stellen werden ausgelassen. Aber es steht im Wort Gottes und es heißt am Schluss der Offenbarung, wer etwas hinwegtut, dem wird sein Anteil am Baum des Lebens hinweggetan. Wir sollen das ganze Wort Gottes ernst nehmen. Natürlich im heilsgeschichtlichen Zusammenhang, ganz klar. Aber das ist ja Neues Testament und der Abschluss der Heiligen Schrift, der für alle Zeit, für die Ewigkeit auch Gültigkeit hat, was hier steht. Der die Ewigkeit überhaupt erst ermöglicht, die Ewigkeit der Erlösten. Wichtig ist, dass wir auf der richtigen Seite stehen, auch jetzt schon, dass wir zum Herrn Jesus gehören, sein Opfer am Kreuz angenommen haben, damit nicht einmal unser Blut gefordert wird in dieser letzten Gerichtszeit. Die Frage also, sind wir getrost, wenn wir für den Herrn Jesus leiden, dass er Gerechtigkeit schaffen wird? Ja, auch heute gibt es viele Christen, die leiden, auch wir werden verspottet hier schon und es gibt auch hier Gesetze, die eine Verfolgung in Europa bringen könnten in absehbarer Zeit. Ich habe die EU-Verfassung studiert, den Reformvertrag, da stehen wirklich diktatorische Dinge drin. Das ist unfassbar, wenn es interessiert. Ich kann gerne noch was dazu sagen. Aber sind wir bereit, wenn auch hier Verfolgung kommt? Beten wir dann aber auch für unsere Verfolger und Verleumder, dass sie rechtzeitig umkehren und Buße tun? Denn wir wünschen niemandem, dass er in diese Gerichte hinein muss. Wir wünschen jedem, dass er den Herrn schauen darf und in seine Herrlichkeit eingehen darf. Nun der vierte Engel, die vierte Zornschale. Der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Die Sonne ist an sich der Lebensspender. Ohne Sonne kein Leben auf dieser Erde. Aber nun wird das in das Gegenteil verkehrt. Die Sonne als Feind plötzlich. Ja. Gott kann das verändern, kann die Einstellung der Sonne verändern, sodass sie plötzlich feindlich wird. Und vielleicht lässt das auch zu durch die Zerstörung der Ozonschicht, dass der Mensch selber schon eine Vorschattung dessen erlebt, bereits vor dieser letzten Trübsalzeit. Ja, wir wissen ja, wie das auch schon zunimmt jetzt, indem der Mensch selber beginnt, diese Schöpfung zu zerstören. Aber ich denke, das ist noch nicht das sind noch nicht die Zornschalengerichte, das sind Vorschattungen davon, Zulassungen, wo wir etwas schmecken, wie das dann einmal sein wird. Auch jetzt nimmt natürlich der Hautkrebs schon zu, die Strahlung der Sonne, auch die ganzen anderen Strahlungen, die Menschen selber verursachen. Ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber ich habe auch jetzt gelesen, dass auch diese Handystrahlung und so weiter, das sind alles Strahlen. Und wer das immer hier so am Kopf hat, der muss damit rechnen, dass er auch da mal Schäden bekommen kann, bis hin zum Tumor. Ja. Wir wollen nicht noch unnötig uns und andere schädigen, sondern auch hier behutsam und zurückhaltend auch mit solchen technischen Errungenschaften umgehen. Denn wir haben keinen Auftrag, die Erde zu zerstören, sondern sie zu bewahren. Und das gilt bis zum Ende, bis der Herr selber diesen Kosmos zum Ende führt. Nicht wir sollen sie zerstören. Gott wird diesen Kosmos wieder abbauen, so wie er ihn geschaffen hat, in 6 Tagen, am 7. Tag Ruhe, so wird er durch seine Gerichte diesen Kosmos wieder einrollen. Aber noch als der Sieg des Herrn wird auf dieser gereinigten und erneuerten Erde das 1000-jährige Reich sein, um den Sieg Jesu vollkommen zu machen und dann erst neuer Himmel und neue Erde. Ich habe das 1000-jährige Reich nicht erfunden und manche meinen, das sei überflüssig, da können wir nichts mit anfangen. Aber liebe Freunde, es steht in der Bibel, ja. Wir können nicht einfach Dinge herausreißen, die wir vielleicht nicht in unseren Verstand hineinbekommen. Ich weiß, dass da manche anders denken und nichts mit anfangen können, aber ich tue mich schwer, etwas herauszunehmen, was im Wort steht. Ich will nicht, dass mein Anteil am Baum des Lebens reduziert wird, indem ich eine grundlegende Wahrheit einfach abstreite. Es ist eine ernste Frage, keine heilsentscheidende Frage, ja, aber es kann ein Anteil am Baum des Lebens hinweggenommen werden, wenn jemand etwas hinwegtut von diesem Wort der Offenbarung. Lest es einmal nach in Offenbarung 22. Wir wollen es auch nicht einfach herunterspielen, diese Frage. Ja, der vierte Engel also goss die Schale aus auf die Sonne. Mit Feuer versenkt sie jetzt die Menschen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Und tun sie jetzt Buße? Nein, nicht so verstockt wie der Pharao. Ja. Pharao als Typus für diese endzeitliche, dahingegebene Menschheit. Sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Das heißt auch, er hätte auch Macht, sie zu beenden, noch die Menschen herauszuretten. Ja, wenn sie wirklich umkehren würden wie die Einwohner von Ninive. Wo sind noch die Propheten, die dann rufen? Sie haben sie ja getötet, die 2 Zeugen sind schon entrückt worden, zusammen mit der Gemeinde in Offenbarung 11. Jetzt ist keiner mehr da, der zur Buße ruft, offensichtlich. Sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Sie haben nicht auf das erste Wehe gehört, dieses ersten ankündigenden Engels, der gesagt hat, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Nein, es ist an ihnen vorübergegangen. Jedenfalls an denen, die dann in dieser Zeit leben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres. Jetzt trifft es direkt das Zentrum des antichristlichen Reiches. Das muss kommen, das soll kommen. Genau wie es auch den Pharao getroffen hat, der mit seinem Heer dann im Roten Meer unterging. Der fünfte Engel goss nun seine Schale aus auf den Thron des Tieres und dessen Reich wurde verfinstert. Genau wie beim Pharao, die 9. ägyptische Plage, die ich auch noch mit uns lesen möchte, als letzte dieser ägyptischen Plagen. Da heißt es nämlich über die Finsternis in 2. Mose 10, ab Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten 3 Tage lang, sodass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber, und jetzt kommt das Erstaunliche und Wunderbare, alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Ja. Wie auch immer, das war, das hat der Herr geschenkt, denke ich, sie hatten Licht. Ja. Die zum Herrn gehören, sie sind im Licht, die anderen im Dunkeln. Und wir sind Kinder des Lichts und Kinder des Tags, sollen nichts gemeinsam haben mit den Werken der Finsternis. Das heißt Heiligung, dass wir uns absondern von diesem Geist der Welt, dem Zeitgeist, auch wo er in Gemeinden zunehmend eindringt. Ich habe manche Gespräche gehabt, auch hier, wo Geschwister verzweifelt sind über die Entwicklung in ihren Kirchen. auftreten, solange es geht, aber wenn es nicht mehr geht, sich absondern im biblischen Sinne, ist unser Gebot. Wir werden es noch hören morgen, wenn es um Babel geht. Geht aus von ihr und sondert euch ab. Ja, da, wo nichts mehr sich reformieren lässt. Ich habe es auch lange versucht in verschiedenen Kirchen. Da gilt es dann, geht hinweg, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, denn sie reichen bis zum Himmel. Ein schweres Wort, ich weiß das, weil es überall auch noch Geschwister gibt, die das noch nicht so sehen, die das nicht erkennen, die das verdrängen und sagen, es gibt doch auch noch Gutes. Aber die Frage ist, wird Sünde verharmlost, wird sie bestritten, wird sie sogar kirchlich verankert in den Grundordnungen inzwischen? Ihr wisst, was ich meine, ja, manche Dinge, die uns sehr viel Kummer machen, auch bei Evangelikalen, Stichwort Volksbibel, eine Gotteslästerung in Reinkultur. Ja, aber solche Dinge sind heute das Normale geworden. Das Gericht beginnt am Hause Gottes, sehen wir auch daran. Und wie viel Finsternis ist eingedrungen in die Gemeinden, auch in Gemeinden, die früher noch klar standen, nachdem die ältere Generation ja, langsam ausstirbt. Es sind nicht immer die Jugendlichen an sich. Da gibt es auch ganz unterschiedliche. Es kommen auch zum Beispiel zu meinen Vorträgen auch immer wieder Jugendliche. Es sind auch heute Jüngere und Ältere versammelt. Es gibt auch jüngere Menschen, die den Trend nicht mitmachen, Gott sei Dank. Aber oft sind es doch noch die Älteren, die noch eine andere Prägung hatten und dann sehr einsam geworden sind in ihren Gemeinden. Es ist gar nicht immer die Jugend, die die modernen Methoden will. Es sind gewisse, die beeinflusst sind von Projekten wie Willowkrieg, Settlebeck und so weiter, die meinen, man kann nur dadurch noch Menschen erreichen, wenn man den Zeitgeist in die Gemeinde lässt. Aber man sagt, wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, der wird bald Witwer. Ja. Und wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde früher oder später zur Welt. Finsternis in der Gemeinde. Entschuldigt mir diesen Exkurs, aber das lag mir jetzt doch auf dem Herzen, weil ich habe auch heute einige Gespräche in diese Richtung gehabt und es tut mir auch immer weh, wenn ich höre, wo überall dieser Zeitgeist schon eingedrungen ist. Passen wir auch auf, dass sich unser eigenes Herz auffrisst, diese Finsternis aus der Welt. Ja, das Reich des Tieres wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. So schlimm war das nun schon. Sie hatten ja auch nichts zu trinken und sie haben die Geschwüre und jetzt noch diese Finsternis und die Sonne, die sie versenkt. Das klingt paradox, ja. Aber bei Gott ist das alles in einem Gerichtsablauf. Zuerst hat die Sonne sie versenkt und jetzt schickt er diese Finsternis. Vielleicht freuen sie sich zunächst, dass die Sonne nicht mehr sie versenkt, aber die Finsternis ist noch viel schlimmer jetzt. Jetzt zeigt sich nämlich, dass das Reich des Tieres nicht Licht ist, sondern absolute Dunkelheit. Jetzt zeigt sich das wahre Gesicht des Antichristen und seines falschen Propheten. Es ist ein Reich der Finsternis. Die Finsternis wird jetzt offenbar, wird enthüllt, so wie damals beim Pharao. Diese Finsternis, die passte wunderbar zu dem Pharao, der so verstockt war. Und hier auch diese Finsternis. Und deshalb, sie lästerten den Gott des Himmels. Sie gaben ihm die Schuld. Er macht das alles und erkennt nicht, dass er sie oftmals zur Umkehr eingeladen hat, aber sie haben nicht darauf gehört. Wie schrecklich. Sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Immer noch weiter gesündigt. Das heißt einmal in der Offenbarung, sie kehrt nicht um von ihrer Unzucht und Dieberei und Mörderei und ihrer Lügnerei. Ich glaube, in diesen Begriffen ist es konzentriert. Und ihrem Götzendienst, ja, und all diesen Dingen. Alles das haben sie weitergemacht. Lassen wir uns Licht vom Herrn schenken, damit wir das Blendwerk der Finsternis durchschauen, auch heute schon, wo es sich einschleicht in unsere Gemeinden und Herzen, damit wir den Sauerteig der Sünde hinausfegen, solange es noch Tag ist. Und ehren wir Gott in allem, ehren wir ihn für das Gute und nehmen auch das Schwere dankbar aus seiner Hand und sagen nicht, Gott ist schuld, sondern wir selber sind schuld durch unsere Sünde. Alles Gericht verdanken wir uns selber, was wir auch heute schon erleben. Aber noch haben wir die Möglichkeit, umzukehren und Buße zu tun. Nun kommt die sechste Zornschale. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Die sechste Zornschale ist besonders interessant, weil es hier nun um die Schlacht von Harmagedon geht. Der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Der Strom Euphrat ist die östliche Grenze des verheißenen Landes Israels in 1. Mose 15, Vers 18. die Grenze, die Israel, so nehme ich an, im tausendjährigen Reich haben wird. Und dieser Strom ist auch eine gewisse Grenze zwischen Ost und West, kann man auch sagen. Dieser Euphrat in alter Zeit, auch bis heute, hat er eine Bedeutung, wenn wir an den Irak, an den Iran denken. Es hängt mit Babylon auch schon zusammen. Ja, diese ganzen babylonischen Mächte sind mit dem Euphrat verbunden. Wir werden morgen von Babel hören. Und dieser Strom trocknet nun aus und der Weg wird bereitet den Königen vom Aufgang der Sonne, also vom Osten. Man hat es viel spekuliert, wo die herkommen. Das ist auf jeden Fall der Bereich jenseits des Euphrat. Irak, Iran bis hin zu China. Es ist ein riesen Millionenherr. Man weiß, dass China, wo es aber auch viel Erweckung gibt, viele Christen, viel mehr als in Europa, wollen wir nicht vergessen, dass aber auch dort immer noch der Atheismus die Staatsreligion ist, bis heute zumindest. Und dass sie sofort die Möglichkeit hätten, ja, Millionen Menschen zu rekrutieren als eine Armee. Allein schon China, abgesehen von den anderen Ländern, die da auch noch sind in dieser Region. Also es ist keineswegs utopisch, wenn man das wörtlich nimmt, diese Zahl, die in der Offenbarung 8 schon genannt wird, dann sind das 200 Millionen Kriegsleute. Ja, 200 Millionen, die da marschieren werden gegen Israel. Warum gegen Israel? Es ist der Ort, der Harmagedon heißt hebräisch, der liegt in Israel. Und zwar ist das der hebräische Name für den Berg Megiddo, der 100 Kilometer nördlich von Jerusalem sich befindet. Und die Schlacht wird in der nahegelegenen Ebene sich begeben. Da war übrigens auch der Sieg Baraks über die Kanaaniter abgelaufen, der in Richter 4 uns berichtet wird. Und auch der Sieg des Richters Gideon über die Midianiter, von dem in Richter 7 uns beschrieben wird. Der französische Kaiser Napoleon stand auch einmal an dieser Stelle und sagte, es ist das größte Schlachtfeld, das er jemals gesehen hat. Und er kann sich vorstellen, dass diese Schlacht dort stattfindet. Hunderte Kilometer, wo das sich ereignen kann, dieser Schlachtfeld. Ja, hunderte Kilometer ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber schon etliche Kilometer, so muss ich sagen. Und ein Riesenheer. Es muss auch nicht sein, dass die alle gleichzeitig dort aufmarschieren, sondern auch nacheinander in verschiedenen Kolonnen. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Entscheidend ist für uns aber dieses geistliche Geheimnis, diese Schlacht von Harmagedon, dass also Gott selber in übernatürlicher Weise dieses Wasser austrocknet. Vielleicht hängt es auch mit dieser verstärkten Sonneneinstrahlung zusammen, aber jedenfalls tut es der Herr, egal wie auch immer. Und dann sehen wir, dass diese Könige vom Aufgang der Sonne Verführte sind. Sie sind inspiriert von dämonischen Geistern. Das steht hier ausdrücklich, nämlich aus dem Maul des Drachen, das ist Satan, aus dem Maul des Tieres, das ist der Antichrist, und aus dem Maul des falschen Propheten kommen drei unreine Geister. Übrigens, Antichrist und falscher Prophet, ich persönlich sehe so, dass der Antichrist eine politische Führergestalt ist. Zum Beispiel, jetzt vorsichtig gesagt, könnte der UNO-Generalsekretär oder jemand Entsprechendes sein, der die Macht über alle Nationen haben wird. Und der falsche Prophet, eine religiöse Führergestalt, die es schafft, alle Religionen, die nicht am Absolutheitsanspruch ihrer Religion festhalten, ich sage es mal allgemein, zu vereinigen, zusammenzuführen zu einer Religionsökumene, in Verbindung dann eben mit der Hure Babylon, die praktisch die Verkörperung dieser abgefallenen Kirchen ist oder Kirche, wir werden es morgen vertiefen noch, und dann lässt eben der Antichrist irgendwann die Hure Babylon fallen. Die Hure Babylon ist praktisch, ich sage es mal, Entschuldigung, der nützliche Idiot für den Antichristen, ja, diese falsche Religion, die alles zusammenführt, zusammen mit dem falschen Propheten, der große Zeichen auch tun kann, verführen sie die Menschen und geben dem Antichristen die Ehre. Und sagen, Jesus ist nicht der einzige Weg. Vielleicht tun sie sogar fromm, Jesus ist auch einer von vielen, das wird ja heute auch schon so gesagt, aber nicht der einzige. Ihr müsst immer darauf achten, ob sie sagen, Jesus Christus allein oder Jesus Christus und andere Religionsführer sozusagen. Christlicher Glaube ist übrigens keine Religion, im Unterschied zu allen Religionen, sondern ist die geoffenbarte Wahrheit des lebendigen Gottes in seinem Wort. Ja, das ist der Unterschied. Abgesehen jetzt vom Judentum, auf das wir ja aufbauen, wo wir eingepoppte Zweige sind am Ölbaum. Aber sonst, die ganzen Religionen sind praktisch Versuche des Menschen, sich selber zu erlösen. Auch der Islam ist praktisch eine, ich sag mal, verfälschte Form der Bibel, der Koran. Ja, da ist vieles weggelassen, vieles verändert, Jesus zu einem bloßen Propheten reduziert, weil Mohammed mit auch Ebioniten in Verbindung war, die ein falsches Christentum vertreten hatten. Ich glaube, Gott Vater, Gott Sohn und Maria als Götter verehrt hatten und das, oder den Heiligen Geist. Jedenfalls auch die Maria, ja, und das hat er abgelehnt. Ich könnte da jetzt ausholen, aber ich möchte es nur andeuten. Jedenfalls, das sind alles Religionen, während christlicher Glaube die geoffenbarte Wahrheit Gottes ist. Und es sind nun diese dämonischen Geister, die die Könige verführen, zu kämpfen, in Harmagedon an diesem Ort. Und hier ist nun auch die, ja, wie soll man sagen, Warnung oder Ankündigung unseres Herrn eingeschoben. Siehe, ich komme wie ein Dieb, nicht als Dieb. Ja, man muss immer sehen, wenn es wie heißt, ist ein Vergleich. Das heißt, der Vergleichspunkt liegt darin, so überraschend, so unerwartet, wie ein Dieb kommt. Also nicht, dass jemand denkt, der Herr Jesus sei ein Dieb, sondern er kommt so überraschend wie ein Dieb. Das ist der Vergleichspunkt, auch in den Gleichnissen. Und dann glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Wir sollen also bereit sein, auch beim Hochzeitsmahl, wenn wir eingeladen sind, dass wir das hochzeitliche Kleid tragen, dass wir gereinigt sind durch das Blut Jesu Christi, dass wir Zugang haben zum Thron Gottes und bereit sein, wenn er kommt. Nicht entblößt sollen wir dastehen. Da erkennt ja dieses Gleichnis, wo dann der hinausgewiesen wird, der eine, der auch zum Hochzeitsmahl kommen wollte, und der Hausherr muss ihm sagen, er muss hinaus, er hat kein hochzeitliches Kleid an. Er hat sich nicht bereitet für die Hochzeit des Lammes, von der in Offenbarung 19 dann die Rede ist. Noch zu dieser Schlacht, da ist ganz wichtig, dass wir dazu lesen auch Sacharja. Denn nur von daher erhält sich uns diese Schlacht von Harmagedon. Ich persönlich sehe das in unmittelbarem Zusammenhang mit Sacharja 12 bis 14. Ich kann jetzt nur in Auszügen das zusammenfassen. Sacharja 12 bis 14. Und zwar wird ja hier beschrieben, wir müssen jetzt die ganzen Kapitel lesen, dass Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum werden wird. Und später heißt dann, Jerusalem soll zum Laststein für alle Völker werden. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Das datiere ich in die Zeit dieser Schlacht von Harmagedon, vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und dann sagt aber der Herr von seinem Sieg, ganz klar schon beim Propheten Sacharja, in Vers 4, 12, Vers 4, an jenem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Juda aber will ich meine Augen offen halten. Das Haus Juda. Und dann heißt weiter in Vers 8, an jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Der Sieg ist schon entschieden. Und dann kommt das aber das Entscheidende. Die Israeliten waren ja vorher noch nicht gläubig. Auch abgesehen von den 144.000, die bereits mit der Gemeinde entrückt wurden, die auf dem himmlischen Zion stehen. Wir haben es in Offenbarung 14, Vers 1 gestern betrachtet. Dieses himmlische Jerusalem, Zion, ja, das himmlische Jerusalem gemäß dem Hebräerbrief, diese Stelle. Und nun hier, die anderen Israeliten werden sich aber nun bekehren, wenn diese entscheidende Schlacht kommt. Dann trifft das ein, was in Sacharja 12, Vers 10 folgende beschrieben ist. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das ist Jesus Christus. Dann wird die Bekehrung Israels kommen, abgesehen von denen, die schon vorher bekehrt waren, die 144.000. Das sind ja die Jesusgläubigen Israeliten aus den 12 Stämmen, die in Offenbarung 7 genannt wurden. Aber nun, das andere Israel wird sich bekehren. Ja, sie werden um ihn klagen, den sie durchbohrt haben, durchstochen haben. Wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Da kommt auch was in Johannes 3 steht, ja, der eingeborene Sohn Gottes. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und ich denke auch deshalb, weil sie ihn so lange abgelehnt haben. Dann wird ihre Verstockung beseitigt werden, wenn sie sehen, wie der Herr auf übernatürliche Weise eingreift. Und sie werden ihn sehen, wenn er kommt. Es heißt dann in Kapitel 13, dass von Jerusalem ein Quell eröffnet sein wird gegen Sünde und Unreinheit. Das sehe ich zusammen auch mit Jesaja 2 und so weiter, dass sie dann anschließend, dass der Zion dann auch das Zentrum werden wird des tausendjährigen Reiches, zu dem die Völkerscharen pilgern werden, die dann im tausendjährigen Reich da sein werden und dort Belehrung empfangen. Und dann heißt weiter in Sacharja 13, Vers 2, da will ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten, dass sie nicht mehr genannt werden. Auch die Propheten und den Geist der Unreinheit will ich aus dem Land vertreiben. Alles, was falsch war, wird hinweggetan werden. Und dann interessant, Sacharja 13, Vers 7, Schwert mache dich auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Heerscharen, schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Das hat sich erfüllt bei der Kreuzigung Jesu. Er hat das Wort selber auf sich bezogen. Ja, die Schafe werden sich zerstreuen. Er war der Hirte und er ist der Hirte, der dann erscheint in Herrlichkeit und sie werden ihn alle sehen und auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Reichlich spät, aber noch nicht zu spät für die, die sich dann bekehren. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk, und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Israel als Missionsvolk im tausendjährigen Reich nach der Schlacht von Harmagedon. Sie werden geprüft werden, das Drittel, der Rest. Es ist immer auch im alten Bund schon der Rest, ja, der dem Herrn die Treue hält. Und so wird es auch dann sein, der Rest, mit dem der Herr sein Reich baut. Und die Heiligen, die Erlösten, werden mit ihm regieren und Israel als Missionsvolk auf Erden sein. Und es werden sich dann auch weitere bekehren im tausendjährigen Reich. Aber dann wird in Kapitel 14 noch einmal beschrieben, da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Aber nochmal, der Überrest des Volkes soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Es wird dann nochmal vertieft, aber aus Zeitgründen kann ich es jetzt nicht lesen. Ihr könnt es in Ruhe alles betrachten. Und dann wird auch das Laubhüttenfest genannt am Schluss des Propheten Sacharja. Es ist möglich, dass das dann auch im tausendjährigen Reich wieder gefeiert wird, wenn sie daran erinnert werden, wie sie ja durch die Wüste gezogen sind, die Wüste der Bedrängnis, ja, durch die ganzen Völker, die gegen sie anmarschiert sind, dann in der Drangsalszeit. Aber dann werden sie diesen Ruheort finden. Die Laubhütte als Abbild der himmlischen Hütte Gottes, auch der Stiftshütte dann. Und die irdische Stiftshütte war ja auch nur ein Abbild der himmlischen Stiftshütte, in der das Heiligste ist, wo Gott selber sich geoffenbart hat. Was direkt im Zusammenhang steht auch mit dem Thron und Tempel des heiligen Gottes. Die Frage stellt sich hier an uns, stehen wir auch heute schon auf der Seite Israels, wo es politisch bedrängt wird? Ohne das irdische Israel zu verklären, es ist kein perfekter Staat, wir sehen das zurzeit ganz besonders, aber doch liegen Verheißungen auf dem irdischen Israel auch, nämlich allein schon das, was auch in Sacharja beschrieben wird, dass der wiederkommende Herr seinen Fuß auf den Ölberg setzen wird, der Ölberg wird sich spalten, und das lesen wir jetzt auch bei der siebten Zornschale. Da geht es nämlich weiter, bei der siebten Zornschale heißt es, der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach, Gegonen, es ist geschehen, wörtlich, es ist geworden, es ist gezeugt, es ist neu entstanden. Das heißt, das Alte bricht jetzt ab, es entsteht neu, zunächst das tausendjährige Reich und dann schließlich danach neuer Himmel und neue Erde. Das alte, antichristliche, verdorbene Wesen der Welt vergeht nun. Gegonen, das Neue entsteht. Es ist geschehen, es ist geworden. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Diese alte, gottlose Erde wird abgebrochen, auch durch kosmische Umwälzungen. Das allergrößte Erdbeben Wir haben heute schon eine Steigerung der Erdbeben. Das sind auch Vorwehen, Vorankündigungen dieses letzten gewaltigen Bebens. Sehen wir es als Mahnruf? Sieht es eine Menschheit als Mahnruf, die Gott überwiegend ablehnt? Wir können es nur hoffen und noch viele darauf hinweisen, auch auf diese Zeichen, die der Herr Jesus ja auch in Matthäus 24 uns gegeben hat, um wachsam zu sein. Auch da ist das alles genannt. Ein solch gewaltiges Erdbeben und dann die Folgen davon und die große Stadt, und das kann hier nur Jerusalem sein, wurde in drei Teile zerrissen. Wir sehen auch von der Ölbergspaltung beim Propheten Sahaja und hier auch diese Stadt Jerusalem, die hier in drei Teile zerrissen wird und die Städte der Heidenvölker fielen. Jerusalem wird nicht zerstört, es wird nur topografisch verändert, bekommt eine neue Gestalt. Das heißt nicht, dass es untergeht, muss man unterscheiden. Aber eine topografische Veränderung. Aber die Städte der Heidenvölker fielen, stürzten ein. Die stürzten ein, die wurden nicht jetzt neu gestaltet vom Herrn, sondern die stürzten ein, die werden zerstört. Und Babylon der Großen wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Blutweines seines Zornes gebe. Das werden wir morgen ausführlich hören, Kapitel 17 und 18. Kapitel 18 dann gefallen ist Babylon. Das wird hier schon voraus beschrieben und nachher im Einzelnen entfaltet. Aber hier bei der siebten Zornschale geschieht der Fall Babylons. Dieser Mischreligion, die dem Antichristen zuarbeitet, bis er sie fallen lässt. Und jede Insel entfloh und es waren keine Berge mehr zu finden. Auch hier Veränderung geografisch, topografisch auf dem Planeten Erde. Ja, wie das im Einzelnen ist, es wird hier nur angedeutet, jedenfalls die Inseln entflohen, wie auch immer das jetzt zu verstehen ist. Vielleicht sind sie dann untergegangen oder es hat durch das Erdbeben sich alles verschoben. Wir wissen auch, dass es ja eine Kontinentalverschiebung gab schon in der Erdgeschichte, nicht? Dass die Erdplatten auseinanderdriften. Und es waren keine Berge mehr zu finden. Gott macht das Hohe niedrig und das Niedrige hoch. Er kann das alles verändern. Und man weiß auch oder nimmt an, dass auch die Berge, so schön die jetzt sind, auch die Alpen, eben durch Druck der Erdplatten, durch Erdplattenverschiebungen praktisch herausgepresst wurden. Wir sehen etwa in den Alpen, wie Erdschichten so nach oben stehen. Nicht? Ganz klare katastrophische Veränderungen. Nicht langsam in evolutionären Zeiträumen, sondern durch Sintflut, aber auch durch andere Katastrophen. Nicht alles ist in der Sintflut verändert worden. Es gab auch andere Katastrophen und da hat sich die Erdgestalt verändert. Und trotzdem hat Gott noch aus diesem, was durch Katastrophen entstanden ist, etwas Schönes gemacht, auch für unser Auge heute. Nicht? Die Berge und Täler, die Alpen, die Meere und alles das können wir heute sehen. Wobei das Meer auch immer etwas bedrohlich ist, ein Zeichen des Chaos und der Chaosmacht. Wollen wir nicht vergessen. Im himmlischen Jerusalem wird vom Meer nichts mehr gesagt. Es ist nicht mehr, heißt es dann. Ja, das Bedrohliche, die Chaosmacht, ist dann weg. Ja, ist auch interessant, diese Einzelheiten zu erkennen. Aber Wasser wird es geben, ja, Wasser des Lebens, vom Thron ausgehend. So am Ende der Offenbarung in wunderbaren Worten uns prophezeit. Jede Insel entfloh und es waren keine Berge mehr zu finden. Und nun also wirklich das Ausradieren des alten, gottlosen Systems. Ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen, 50 Kilogramm schwere Hagelkörner. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Es muss noch nicht mal übertrieben sein. Es ist ja wirklich der Abbruch des Alten. Ich kann es durchaus auch wörtlich nehmen, diese Angabe. Manche sagen, ja, es ist halt schwerer Hagel, aber es ist wirklich der vernichtende Hagel, um diese Erde zu säubern. Ein großer Hagel, in manchen Übersetzungen steht auch wie mit zentnerschweren Steinen, aber auch, ich denke, mit zentnerschweren Steinen,